Ja, wir haben letztens waren wir auch eine relativ kleine Runde und wir haben so fast eine Art Gesprächskreis gebildet, weil es war fast witzlos, da jetzt in dem Sinne einen Vortrag zu machen. Also wir haben uns eh weiter beschäftigt mit dem Thema Kain und Abel und halt den Konsequenzen daraus. Und ich habe dann hier auf der Zeichnung auch das letzte Mal da noch den Mond dazu gezeichnet, weil man kann sagen, das ist etwa der Bereich, ist die Mondsphäre. Und darüber beginnt dann die eigentliche übersinnliche Welt, wenn man so will. Also das gehört alles nur irgendwo zum Erdenmondenbereich dazu. Also das heißt auch den Bereich, von dem jetzt die ganze Zeit die Rede ist, ab dem zweiten Kapitel, das heißt das irdische Paradies, also der Garten Eden ist irgendwo da im oberen mondnahen Bereich, also zu einem Zeitpunkt, dass Erde und Mond eben noch miteinander verbunden waren. Und wenn man es vergleicht mit der Geschichte von Dante, ist das der Bereich, wo der Läuterungsberg sich erheben würde. Mit eben an der Spitze dem sogenannten irdischen Paradies, wie er es nennt. Damit ist eben der Garten Eden gemeint und mit dem eigentlichen Paradies meint er die geistige Welt, beziehungsweise sogar noch das, was darüber ist, also was jenseits der Fixsternsphäre, jenseits des Kristallhimmels ist. Also das heißt wirklich völlig außer Raum und Zeit. Dort ist eigentlich das höchste Geistige erst zu finden. Und der Dante schildert es ja eigentlich so, dass auch diese Glieder unter den Planetensphären und so mit den geistigen Hierarchien, die damit verbunden sind, dass die in Wahrheit eigentlich dort jenseits sind und sich nur hier hereinspiegeln in gewisser Weise. Also das heißt, ihrem eigenen eigentlichen Kern nach sind sie jenseits von Raum und Zeit, also jenseits des Kristallhimmels. Und der Bereich darunter, das sind alles Spiegelungen. Und man kann natürlich auch sagen, das haben wir noch nicht dazu geschrieben, dass da so ein bisschen der Bereich Luzifers ist, der ja eben auch der Verführer im irdischen Paradies ist oder im Garten Eden eben ist. Von unten wirken mehr die arimanischen Kräfte aus dem Inneren der Erde, beziehungsweise dann sogar aus den noch größeren Tiefen halt die Asuras, also die dritte Gruppe. Wenn du dich erinnerst, dieses Schema mit den neuen geistigen Hierarchien nach oben und den neuen Schichten im Erdinneren unten, also das sind halt die untersten, die innersten drei Schichten, sind die Asuras vor allem. Und wir stehen eben dazwischen, zwischen dem Ganzen, und genau diese Konstellation, dass wir dort zwischen eigentlich Himmel und Hölle, wenn man so will, stehen, gibt uns aber die Möglichkeit der Freiheit. Das ist die Voraussetzung dafür. Und in Wahrheit muss man heute ganz deutlich sagen, wir können uns das Obere nur dadurch erobern, dass wir das Untere aktiv überwinden. Und das heißt aber auch, uns damit auseinandersetzen natürlich. Also das heißt sozusagen, die Kurzfassung der göttlichen Komödie, der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Niemals direkt für den heutigen Menschen. Also weil alles, was direkt führt, würde eigentlich unter Aufgabe des freien Ich passieren. Also das heißt, es wäre ein Rückfall in alte Zeiten. Der Luzifer möchte es so ein bisschen machen, aber wir müssen also vorwärts. Also das heißt, wir gehen da unten, bildlich gesprochen, bis ins Erdzentrum, bis durch den Erdmittelpunkt, und dort kommen wir oben heraus. In Wahrheit. Und können dann genau das erfüllen, was jetzt der geistige Teil oder die geistige Seite dieser Kain und Abel-Imagination ist. Weil, vielleicht noch zur Wiederholung, was hat denn das bedeutet? Also die Kain und Abel-Imagination fängt nämlich nicht an in Wahrheit mit der Schilderung des Brudermordes, sondern sie beginnt einmal damit, dass man sich als geistiges Wesen umhüllt mit einem seelischen Beginn zu erleben, dass man spürt, aber immer mehr, mit diesem meinem Seelischen bin ich schuld daran, dass ich das Paradies verloren habe. Also das heißt, es hängt mit der Paradiesesimagination zusammen, da ja in der Bibel ganz folgerichtig vorher ist die Paradiesesschilderung mit dem Sündenfall und dann schließt sich gleich die Kain- und Abel-Geschichte an. Und das, wenn man es geistig erlebt, erlebt man die Paradiesesimagination, also in etwa sozusagen die Schilderung des Garten Edens mit der Versuchungsgeschichte, und man spürt, dadurch ist dieses Paradies unheimlich zusammengeschrumpft. Wir sind also verlustig gegangen, dieser Fülle des Paradieses. Und was überbleibt, ist unser physischer Körper geworden, unser physischer Leib. Also, das heißt, wenn man fragt, wo ist das Paradies heute geblieben oder der Rest des Paradieses, das ist unser physischer Leib. Also die Paradiesesimagination ist eigentlich ein Blick auf den physischen Leib, aber zunächst einmal eben noch aus dem Großen schöpfend, ursprünglich als Erde und Mond noch miteinander vereinigt waren und der Mensch eben an der Peripherie lebte und natürlich nicht in einem Körper, wie wir ihn jetzt haben, sondern wo eigentlich diese ganze äußerste Mondsphäre noch unser Wohnort war oder eigentlich unsere physische Leiblichkeit war. Also das heißt, diese bis zum Luft- und Wärmeelement verdünnter Bereich eigentlich. Also in dem lebten wir. Also das heißt, dieser Adam, von dem in der Geschichte mit dem Garten Eden die Rede ist, der ist eigentlich so groß wie diese ganze heutige Mondsphäre. Aber er streckt sich eben zunächst nur auf die äußersten Schichten, nicht im Kern. Im Kern sammeln sich die dichteren Elemente, die dunkleren Elemente. Dort sammeln sich die Widersacherkräfte auch. Also die suchen dort ihre Wohnstatt. Der Luzifer noch irgendwo auch in derselben Sphäre wie das Paradies zunächst. Daher erscheint er geradezu notwendig in dem Paradies irgendwo. Der lebt jetzt genau auch dort, wo wir leben. Und aber Ahriman und Asuras, die ziehen sich in die dichteren Elemente zurück, verhüllen sich dort, könnte man sagen, im geistigen Dunkel. Und was wesentlich ist, nicht einmal die Hierarchien, die ganzen geistigen Hierarchien da drüben bis ganz hinauf, haben Einblick in das, was da unten in dieser Finsternis passiert. Sie wird schon ein bisschen angedeutet, also Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, also in der ersten Schöpfungsgeschichte, und Finsternis über der Tiefe. Es wird zwar dann, es ward Licht, das Licht erhellt aber zwar die obere Sphäre, aber nicht die untere. Die untere wird nicht erhellt durch dieses geistige Licht.
Wenn du von der Paradiesesimagination sprichst, das ist ja etwas, eine Meditation ist ja was Bewusstes.
Ja.
Das aus dem Ich kommt.
Genau.
Ist es nicht so, dass sich unsere Seele, die
ja
oder mir unbewusst ist, in der Nacht dann auch im Schlaf ausdehnt über all diese sozusagen die unbewusste Seite ist nicht viel größer?
Die ist größer, ja, in der Nacht viel größer, also vor allem in der Nacht, bei Tag schrumpft sehr zusammen und dieses Erlebnis, also dieses Erlebnis der Kain- und Abel-Imagination, also mal der erste Teil, das ist eigentlich der Moment des Aufwachens. Oder kurz vor dem Aufwachen, wo wir merken, wie auch dieser Astralleib, also das Seelische damit, wie das sich zusammenzieht.
Das ist manchmal sehr unangenehm.
Das ist total unangenehm eigentlich. Also das ist nicht unbedingt eine angenehme Empfindung, weil sie erstens spürt man schmerzlich, indem man in den Körper hineinschlupft, dass das im Grunde verglichen mit dem Paradies etwas ganz zusammengeschrumpftes Totes ist im Vergleich dazu. Also die ganzen Bäume verdorren mehr oder weniger, die man erlebt. Also die Bäume, das Erlebnis der Bäume im Übrigen hängt interessanterweise sehr stark mit dem Erlebnis des Nervensystems zusammen. Und wenn man sich den Bau so anschaut, ist das ja eigentlich so Wachstumsfiguren, wie namentlich wie Pflanzen, Wurzeln und solche Sachen. Also dieses sich verzweigen und so, was im Nervensystem ganz ausgeprägt ist. Also das Nervensystem ist eigentlich, könnte man sagen, eine abgestorbene Pflanzenwelt im Grunde. Das ist interessant, die abgestorbene Pflanzenwelt wird gerade das, was Träger unseres Bewusstseins oder Werkzeug unseres Bewusstseins ist. Also erstorbenes Leben macht, dass wir uns unser Seelisches daran spiegeln können, an diesen abgestorbenen Bäumen. Und es ist ja richtig, also wir erleben aber dann eben auch das Zusammenziehen des Seelischen, des Astralleibes, in dem das Seelische eingebettet ist. Und das ist eigentlich ein sehr schmerzlicher Prozess. Ja, ja. Und das ist ein Prozess, bei dem man also eben erstens spürt, das lässt das Paradies auch zusammenschrumpfen und macht es tot weitgehend. Und ich ziehe mich eben zurück aus dieser ganzen reichen Seelenwelt, die da um mich ist, und ich komme in immer größere Einsamkeit. Und das führt auch zum Erlebnis einer, Herr Steiner nennt das, frostige Einsamkeit. Also es ist mit einem seelischen Kälteerlebnis verbunden. Seelische Wärme heißt immer, ich verbinde mich mit der Welt. Ich verbinde mich mit den anderen Wesen, die da sind. Wenn ich mich von ihnen trenne, wäre eigentlich seelisch immer kälter, sozusagen auch, wenn man will, mitleidlos letztlich. Nicht mitfühlend. Ja, weil ich mich isoliere. Ich kriege es ja gar nicht mehr mit, was da um mich passiert. Also ich bin letztlich ganz auf mich zurückgeworfen und da drinnen das Punkt, das ist halt das Zentrum, das ist das Ich. Aber das ist immer mehr eigentlich das Ego, also eh nur die irdische Spiegelung des Ich. Es ist nicht das eigentlich schöpferische Ich, sondern es ist der Mittelpunkt unseres Seelischen zwar, aber nicht das wirkliche Ich. Also es ist nur im Grunde ein blasses Spiegelbild, das Zentrum bildet. Daher mit dem Punkt allein komme ich nicht weiter. Da sage ich zwar ich, aber es ist irgendwie nicht wirklich zu fassen.
Ja, schöpferisch werde ich dann, wenn ich hinuntersteige.
Ja, ja. Also
mich mit dem Luzifer und noch weiter unten beschäftigt.
Ja, ja, da muss ich mir also
gefordert.
Da bin ich gefordert. Da merke ich einmal nur, also ich bin einsam. Ich bin einsam, also ich merke, ich habe das Zentrum, aber das Zentrum hat zunächst keine Kraft. Also das ist eigentlich in Wahrheit kraftlos. Und ich merke auch, da liegt zunächst nichts Schöpferisches wirklich drinnen, weil eben dieses Spiegelbild des Ich selber ist nicht schöpferisch. Und ich merke nur, da drin ist ein relativ bescheidener Schatz, mit dem ich mal auskommen muss. Und die Frage ist, wie komme ich weiter? Und wenn diese Einsamkeit stark genug erlebt wird und die Kälte, die seelische Kälte, die damit verbunden ist, also weh genug tut, dann besteht die Chance, ein anderes Wesen zu erkennen. Etwas tritt jetzt auf, in Wahrheit ist es nämlich mein eigenes, wirkliches, höheres Ich, das auch von einem Seelischen umgeben ist, das aber einen ganz anderen Charakter hat. Das also erstens Wärme ausstrahlt und sich ergießt in die Welt da nach unten. Das heißt, tatsächlich in die irdische Welt, wie soll ich sagen, segenbringend herunter ergießt, während das irgendwo versucht, nach oben zu kommen. Aber es ja auch nicht wirklich schafft. Aber von dem also keine befruchtende Wirkung zunächst nach unten eingeht.
Wobei so in der Nacht wirklich das Paradies erlebt hat. Also
ja, 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 ja.
Das ist so hin und her.
Es ist so ein Hin und Her. Man muss dazu sagen, dass in der Nacht, wenn wir wirklich draußen sind, sind wir viel mehr mit dem vereint. Und das bemerken wir erst so richtig im Moment des Aufwachens. Man könnte das natürlich jetzt auch anders zeichnen, man könnte das noch viel größer zeichnen und eigentlich darüber irgendwo, das Ganze umfassend. Und da drinnen zieht sich nur so ein kleiner Teil zusammen, der jetzt unser kleines irdisches, seelisches ist und eben das Spiegelbild des Ich. Da ist es jetzt auseinandergezeichnet, weil man tatsächlich in der Imagination zunächst ein anderes Wesen erlebt, das irgendwie einem selbst einerseits ähnlich ist, man fühlt sich ihm verwandt, man fühlt sich auch hingezogen, aber man spürt eben, wie warm und segenspendend das Seelisches in die Erdenwelt herunterträufelt. Und wie, man spürt eigentlich, wie das wirklich für die ganze Erdenwelt belebend, befruchtend ist irgendwo. Weil letztlich selbst auch das wirklich das Leben, das Wachstum auf Erden, seinen Ursprung hat es ja zunächst in einem Seelischen, aus dem es kommt. Selbst die Pflanzenwelt wird berührt, geküsst vom Seelischen. Und das macht es erst zu dem, was es wirklich ist. Es geht immer der Weg, so aus dem Geistigen kommt der schöpferische Impuls, im Seelischen verwirklicht er sich zunächst, dann gießt er sich in die Äthersphäre und von dort wird es dann im Physischen präsent schließlich. Und man spürt, dass diese segensvollen Kräfte eigentlich von diesem anderen Wesen ausgehen.
Und aber auch aus der eigenen Seele eigentlich wieder.
Ja, nur also im Moment erlebt man es wie eine Gestalt, die einem in der Imagination gegenübertritt. Also man wird zunächst nicht gewahr, dass man es eigentlich selbst ist. Weil tatsächlich in Wahrheit dann Kain und Abel stecken beide in uns. Das sind zwei Seiten von uns dann im Endeffekt. Aber hier merkt man das noch nicht. Man spürt nur, also man fühlt sich wahnsinnig hingezogen zu dem. Und man möchte sozusagen die eigene Seelenkälte erwärmen an dem, was alles segensvoll ausgeht von dem anderen Wesen. Und man vernimmt so als Art innere Stimme, als Inspiration so viel wie: Ich will auf Erden der Hüter dieses Wesens sein. Ich will der Hüter dieses Wesens sein. Ich will sozusagen dieses Wesen mit herunternehmen, aber ich will es eben umhüllen irgendwo und sicher auf Erden tragen. Es ist eben eigentlich ein Wesen, das in der geistigen Welt lebt, dass es solches sich gar nicht direkt verkörpert auf Erden, aber ich gebe ihm diese Möglichkeit herunterzukommen. Also ich will der Hüter meines Bruders sein. Und allerdings, wenn wir auf wieder jetzt ganz wach geworden sind, verlieren wir dieses Bewusstsein wieder und wir sehen uns eigentlich diesem eigenen höheren Ich und dem eigenen höheren Seelischen. Also höheres Seelisches heißt in Wahrheit das Seelische, das Astralische, das bereits zum Geist selbst verwandelt wurde. Das heißt, ein Seelisches, ein Astralisches, das aus dem eigenen Ich heraus geschaffen ist und daher ganz individualisiert ist. Das haben wir das letzte Mal, habe ich das da angedeutet. Und eigentlich müsste man das nämlich so zeigen, dass das äußerste Weiße, das ist das Ich. Und zwar jetzt unser wirkliches Ich. In dem Ich drinnen ist das Geist selbst. Das ist das Violette. Und das umhüllt nicht eigentlich das Ich, sondern es ist Bestandteil des Ich. Das heißt, es ist eigentlich innen in der Zeichnung genommen. Also das ist das Geist selbst. Das ist der verwandelte Astralleib. Und zwar wirklich durch bewusstes geistiges Streben verwandelt der Astralleib. Nicht also bloß die seelischen Wesensglieder, also nicht bloß eine verwandelte Empfindungsseele, also Empfindungsseele. Empfindungsseele ist Astralleib zwar durch das Ich verwandelt, aber unbewusst. Also das ist in der ägyptischen Zeit entwickelt worden. Das wäre noch eine Hülle um das Ich herum. Aber das Geist selbst ist Bestandteil des Ich geworden. Und das nächste wäre Verwandlung des Ätherleibs, sodass der Ätherleib ein individuell von dem eigenen Ich geschaffener Ätherleib ist. Dann wäre das nächste, da ist der Lebensgeist. Dann kürzt es wieder ab. Und mit diesen Kräften ist ganz stark der Christus verbunden. Also der hängt besonders zusammen mit dem Lebensgeist, also in dem Maße, in dem ich am eigenen Ätherleib bewusst verwandelt arbeite, verbinde ich mich mit dem Christus. Dann ist es sozusagen die Christuskraft, die darin wirkt. aber eben auf individuelle Weise. Also es ist nicht so, ich rufe was herbei und der tut jetzt für mich, sondern er wirkt im Ich. Im Ich ist, das heißt, es ist eine Kraft, die dem Ich zur Verfügung steht, die dem Ich zur Verfügung gestellt wird. Und das heißt, es liegt an uns, was wir damit machen. Und das Letzte ist der eigentliche physische Leib, der jetzt zum Geist des Menschen verwandelt wird. Das heißt sogar bis ins Physische hinein. Das Physische wird Ausdruck der schöpferischen Ich-Kraft. Natürlich nicht das stofflich-physische, sondern das, was Steiner die Form und Gestalt des physischen Leibes, den Phantomleib von mir aus nennt. Und der aber unheimlich wichtig ist, weil an dem sich das Ich immer wieder jetzt eigentlich in sich spiegelt und daran sich seiner selbst bewusst zu werden. Ich meine, da ist es wirklich, dass sich das Ich in sich selbst spiegelt, genau in diesem inneren Kern. Also wenn es so weit gekommen ist, sich selbst eine kristallklare geistige Form zu geben, dann spiegelt sich es an der und an der erkennt es sich. Sonst kriegt das Ich immer das Bewusstsein, indem es sich nach außen spiegelt, am Körper, an der Welt draußen und so weiter, da spiegelt es sich eigentlich in sich und in letzter Konsequenz am Geist des Menschen. Und das hängt mit dem Phänomen der Auferstehung danach zusammen. Also dann ist das Ich so weit, dass es sein freies Ich-Bewusstsein auch im rein geistigen Zustand hat. Dazu braucht es die Auferstehung, also da muss eben das Physische auch vollkommen vergeistigt sein.
Und das ist dann der letzte Punkt, wo du dich nicht mehr verwirklichen musst auf Erden?
Nein, eigentlich ganz fertig ist es noch nicht im Erdenzustand, auch noch nicht am nächsten, also auf dem neuen Jupiter. Es vollendet sich im Grunde erst ganz am 7. planetarischen Zustand, auf dem Vulkanzustand. Weil der Vulkanzustand ist der Spiegel vom alten Saturn, dort ist der physische Leib einmal veranlagt worden und da am Ende, auf dem Vulkanzustand, ist er völlig unser Besitz geworden. Ist er unsere Tat, unser Werk. Also dort ist es vollständig. Aber es beginnen jetzt schon die ersten kleinen Schritte dazu. Und weil eben die Erdentwicklung ist die Mitte des Ganzen und von der Mitte an fangen wir an all diesen Dingen zu arbeiten. Und es ist eben nicht so, dass das einfach strikterei noch abgearbeitet wird, sondern natürlich am stärksten einmal Geist selbst, da können wir jetzt schon relativ aktiv sein, indem wir schon ein bisschen was natürlich vorausnehmen vom neuen Jerusalem, also vom neuen Jupiter, weil im Grunde Geist selbst wirklich vollendet wird es erst am neuen Jupiter sein, aber es fängt jetzt schon deutlich an. Und also das heißt überhaupt dort, wo der Mensch bewusst geistig arbeitet. Solange er nicht bewusst geistig an sich arbeitet, entsteht das Geist selbst noch nicht. Es entsteht also erst, wenn ich bewusst einmal mein Seelisches zum Ausdruck meiner schöpferischen Ich-Kraft mache. Mit jedem Futsal, wo mir das gelingt, entwickle ich ein bisschen was vom Geist selbst. Also das fängt jetzt an. Ja, ich meine, wo Menschen sind, die sich mit dem Geistigen beschäftigen und nicht nur intellektuell damit beschäftigen, sondern halt tätig beschäftigen damit. Tätig heißt also, dass sich etwas ändert dadurch, weil das Kopfwissen ist ja nur, dann nehme ich was auf und ich bin aber eigentlich dasselbe, ich weiß zwar mehr, aber im Grunde bin ich nicht verändert dadurch. Geist selbst entsteht erst dann, wenn ich mein Seelisches verändere. Also nicht nur Wissen aufnehme, sondern Geist selbst entsteht, indem ich meine Seelenkräfte weiterentwickle. Und sprich einmal vor allem einmal überwinde, was an Widersacherkräften drinnen wirkt, die mit so allen möglichen Begierden, Gelüsten oder sonst was hintreiben. Wobei das Schlimme daran ist, ich werde durch etwas getrieben, was nicht mein Ich ist. Das heißt, das ist das eigentliche Problem. Da ist es darf nicht sein, ein ich muss, weil mich irgendwas treibt, sondern ich will, ganz bewusst. Und was ich dann will, kann ganz individuell sein. Also das hat daher auch keinen Maßstab in irgendeiner gesellschaftlich vorgegebenen Moral, sondern die Moral schaffe ich, also der moralische Intuition. Aber es ist eben dann immer in Einklang mit dem Geistigen als solchen, weil ich sage, eben aus dem Geistigen heraus schaffe. Das kann vielleicht völlig unkonventionell sein, kann manche befremden, alles möglich, aber es ist in Wahrheit mit der geistigen Welt immer vereinbar, weil es aus der geistigen Welt heraus geschaffen ist. Und in dem Maße, in dem wir uns mit dem Christusimpuls verbinden, ist das schon eine Hilfe auch zum Aufbau des Lebensgeistes. Da haben wir jetzt einfach auch noch ein bisschen Unterstützung dabei und Hilfe, aber Hilfe in dem Sinne, dass der Christus unseren Willen respektiert sozusagen. Das heißt, er verstärkt unsere Kraft, aber lässt uns unseren Willen. Das heißt, in dem Sinne ist es nicht sein Wille geschehe, sondern unser Wille geschehe. Und er gibt uns aber die Kraft dazu, dass das auch wirklich wirkt.
Aber es ist gut, wenn man das Ziel kennt.
Ja, natürlich. Und das ist der Weg, wo sie auch dann letztlich vom Geist des Menschen bereits erste Konturen bilden. Also das ist alles fängt heute im Grunde schon an, auch wenn die Ausreifung erst viel später erfolgen wird. Aber
ja, begonnen hat schon am Saturn. Am alten
Saturn. Ja, da ist einmal die Basis geschaffen worden. Ja. Nur halt das Ich als solches ist ja erst jetzt auf der Erde dazu gekommen, das individuelle eigene Ich. Also erst ab dem Zeitpunkt haben wir es in der Hand, eben bewusst an diesen Dingen zu arbeiten. Man kann natürlich sagen, also auf dem alten Saturn ist im Grunde auch der Geistesmensch veranlagt worden, nur aber nicht in individueller Form. Eben als eine allgemeine Kraft, die kollektiv ist, genau. Und wir müssen sie aber individualisieren. Dann ist sie erst sozusagen unser Geistesmensch, sonst ist der Geistesmensch schlechthin. Das heißt, es leben darin die geistigen Gesetzmäßigkeiten im Grunde, die den ganzen physischen Kosmos schaffen. So groß ist das. Geistesmensch heißt, es sind die Gesetzmäßigkeiten, ist eigentlich ein blödes Wort, aber die Ordnung, die Harmonie, die Weisheit, wie immer man es nennen will, die den ganzen physischen Kosmos bestimmt. Klar, da ist schon ein alten Saturn entstanden, sonst gäbe es gar keinen Kosmos in irgendeiner Form. Also die Grundprinzipien des Physischen sind dort bereits drinnen. Und wir müssen aber jetzt sie individualisieren. Und das geht aber erst seit der Erdentwicklung, weil wir erst da unser individuelles Ich bekommen haben. Und dazu müssen wir auch da hinuntersteigen, um es zu
individualisieren. Das Pendel am weitesten unten.
Ja.
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 Das Ich.
Ja, ja.
Jetzt soll es aufgehen.
Ja, ja. Ja, ja. Aber der Punkt ist, und das ist, ich will jetzt sagen, das neue Geheimnis, aber was ich denke, was wir uns eben heute ganz bewusst machen müssen und was auch beim Steiner nur so andeutungsweise geschildert ist, weil die Zeit einfach noch nicht reif war. Es ist eben nicht so einfach nur, das Pendel schwingt so zurück, sondern das Pendel geht da durch. Mhm. Und geht durch den Erdmittelpunkt sozusagen, also das heißt durch die völlige Geistesferne. Der Erdmittelpunkt steht für den Ort der völligen Geistesferne. Da sind wir also am weitesten entfernt von der Trinität, vom Obersten, aber in dem Moment, wo ich durch den Punkt durchschlüpfe, komme ich dort oben raus. Und das ist der Weg heute. Der Weg ist eben nicht da so, da dran streifen an der Erdoberfläche kurz einmal berühren und dann wieder da hinaufgehen. Da komme ich im Grunde keinen Schritt weiter. Da bleibe ich in dem drinnen, wie die Schöpfung sich bisher entwickelt hat. Und dort komme ich halt wieder zurück in einen geistigen Zustand, aber eben nicht, dass ich das Potenzial ausschöpfe, das dem Menschen eigentlich zugedacht ist und das ihm möglich ist, nämlich ein eigenes, freies, geistiges Schöpfungszentrum zu werden. Jedes dieser einzelnen Iche hat sozusagen das Potenzial in sich, irgendwann einmal, das heißt nach oder wenn unsere planetarische Entwicklungskette vollendet ist, dann sind wir auf dem Punkt angelangt, wo wir eine weltschöpferische Aufgabe bekommen, wie sie jetzt ja in unserer Erdentwicklung die Elohim haben. Und die, also was jetzt in der irdisch-biblischen Schöpfungsgeschichte geschildert wird. Aber der große Unterschied ist, dass es viele Zentren sind, von denen das ausgeht, die an dem einen neuen Kosmos arbeiten. Es schafft nicht jeder sein Separatkosmos, sondern es ist ein Kosmos, man kann sich das so bildlich vorstellen, wie viele, viele unendliche Kreise. Also das heißt, dieses Ich wird jetzt so groß wie der ganze Kosmos, aber jedes Ich, die überlagern einander, aber jeder Kreis hat eine andere Farbschattierung, könnte man sagen. Eine eigene individuelle Note sozusagen drinnen. Und alle zusammen ergeben dann den neuen Kosmos. Aber es ist nicht eine einzige Quelle, aus der die Schöpfung entsteht, sondern es sind die vielen individuellen Quellen, die zusammen diesen neuen Kosmos schaffen, in vollem Einklang miteinander. Und jeder bringt seine individuelle Note hinein. Und ich meine, man kann sich das heute natürlich noch nicht ausmalen, wie so eine Schöpfung dann ausschauen wird. Man kann nur sagen, sie wird unendlich viel reicher sein als die Schöpfung, die wir heute kennen. Die wird also eine unglaubliche Vielfalt in sich enthalten. Aber das brauchen wir uns jetzt noch nicht wirklich den Kopf zerbrechen darüber, aber es ist vielleicht gut zu ahnen, wo die Perspektive hingeht, weil um das geht es bei der Menschheitsentwicklung. Also es geht darum, dass eine neue Art von schöpferischen Wesenheiten entsteht, die einen ganz anderen Kosmos dann hervorbringen wird, irgendwann einmal. Ich meine, um das geht es letztlich bei der Entwicklung aller geistigen Wesenheiten. Weil alle steigen irgendwann einmal zu einem Schöpferdasein auf. Ich meine, jetzt bei der Erdentwicklung sind es eben die Elohim, die Geister der Form, die eben die Schöpfung, die Erdenwelt, den Kosmos hervorgebracht haben, den wir jetzt kennen. Aber das ist also sicher nicht die letzte Form einer kosmischen Entwicklung. Ich meine, vor uns, wie der alte Mond war, waren es die Geister der Bewegung, die den wesentlichen Anteil an der Schöpfung hatten. Natürlich sind die anderen Hierarchien auch immer mitbeteiligt, aber die Führenden, die sozusagen den eigentlichen Impuls umsetzen, waren damals eben die Geister der Bewegung. Und dieser Kosmos hat anders ausgeschaut als unserer. Also er hatte zum Beispiel die ganze Naturweisheit, die wir heute überall in Wahrheit bemerken können, noch nicht. Sondern die wurde erst dort entwickelt. Das heißt, das war von sich aus ein viel mehr durchs Chaos geprägter Kosmos. Ohne eine regelmäßige Ordnung. Also das heißt, sehr stark geprägt von seelisch-astralischen Impulsen, die ganz chaotisch sind. Und die nicht so sehr aufeinander abgestimmt sind. Also da ist unser Erdenkosmos jetzt schon viel geordneter.
Du hast jetzt vorher von der Mondentwicklung
gesprochen. Ja, genau, vom alten Mond. Ja, vom alten Mond, genau.
Ja, bei uns ist eigentlich eine schöne Ordnung,
muss man schon sagen. Ja, sie ist natürlich auch noch nicht perfekt und auch eben auch die Natur ist zwar wunderbar, aber sie ist nicht perfekt. Ich meine, das ist ja zum Beispiel gerade eine Aufgabe der Kunst, eben zumindest im Bild das weiter zu schaffen. Das schildert ja der Steiner so oft irgendwo. Das, wo er gegen einen Naturalismus spricht, das heißt nicht einfach die Natur abbilden, so wie sie ist, weil das ist, abgesehen davon, dass es eine Banalität ist, kann es eigentlich immer nur weniger sein als die wirkliche Natur. Weil es ist halt ein Bild davon und das lebt nicht. Eine gemalte Pflanze lebt nicht wirklich. Aber sie trotzdem kann das Bild mehr geben, wenn sie eigentlich eine Entwicklungsmöglichkeit in gewisser Weise sichtbar macht, die drinnen steckt in dem Ganzen, aber eben auf Erden noch gar nicht verwirklicht ist. Also wenn sie diese Perspektive drinnen hat, sozusagen. Das heißt, wenn sie das geistige Potenzial, das da herumschwebt noch rundherum, aber sich noch nicht realisiert hat, wenn ich das irgendwie mit einfangen kann. Durch die Verabschattungen, weiß Gott wie.
Ja, sogar im Sozialen sind wir da.
Ja.
Wenn wir Menschen fördern,
ja.
Da kommt alles, was bisher
runter ist. Ja, absolut.
Und dann im Menschen heraus.
Absolut. Also das betrifft die gesamte Kulturtätigkeit. Und ich möchte sogar sagen, Gott, die mit wirklich soziale Kunst nennen, ist heute die eigentliche. Das ist im Grunde die eigentliche Kunst und die Künste im herkömmlichen Sinn können dem Zweck dienen eigentlich. Mhm. Wurscht, ob ich eben durch ein Bild den Menschen einen Impuls gebe, ob ich es durch die Sprache mache, durch die Arrhythmie, wie auch immer, aber eigentlich zielt es darauf, dass dadurch im Sozialen was sich entwickeln kann, dass da was herauskommt, was eben noch nicht entwickelt ist, wo ich da einen Impuls hineingebe. Weil, wenn ich Kunst so auffasse, naja, jetzt habe ich einen netten Zeitvertrag gehabt, wieder ein schönes Büttel gesehen oder ein nettes Theaterstück war unterhaltsam, soll ja sein, aber der eigentliche Zweck ist, dass es im Sozialen die Menschen zueinander führt eigentlich. Das heißt, irgendwelche Kräfte im Publikum, in den Menschen, in den Darstellern von mir aus auf der Bühne rege macht, die im Sozialen eine neue Nuance eröffnet irgendwo. Dann ist sie richtig. Und daher, irgendwo sagt das Steiner, ich meine, die moderne Kunst, das moderne Theater oder sonst was passiert eigentlich gar nicht mehr so als sinnliches Bild allein auf der Bühne, sondern entscheidend ist das, was im Publikum passiert. Was es dort tut. Daher komme ich eigentlich mit immer weniger Sinnlichem aus. Es geht darum, dass es gelingt, die seelische Kraft, die Darsteller schöpferisch entwickeln, dass die im Publikum einen Prozess anregen, weil tun wir es dann ja letztlich individuell selber. Das heißt, er kann ja einen Anstoß kriegen, das aufgreifen und selber damit etwas machen. Und das geht es eigentlich. Also das heißt, dadurch wird der Betrachter, der Zuseher, der Zuhörer mitschöpferisch tätig. Also er wird aufgerufen, selber mitzuschaffen. Das heißt, das Werk ist erst vollendet, wenn das Publikum, der Betrachter, mittut. Das heißt, das Werk ist nicht durch den Künstler allein vollendet, sondern es vollendet sich erst durch den, der es auch scheinbar passiv aufnimmt. Aber es ist eben kein passives Aufnehmen mehr. Weil dann wird man sozusagen zum Hüter, mit dem Kleinen, was man da unten tut, was vielleicht ziemlich unperfekt noch ist und skizzenhaft, wie auch immer ist, aber es erschafft den Raum, in dem sich beim Anderen jetzt aus dem Höheren was entwickeln kann, wo das angeregt wird. Und sozusagen das äußere Primborium ist im Grunde nur das Hilfsmittel dazu und das zu transportieren und das wird immer geringer werden. Also das heißt, wir können daher heute nicht mehr bildende Kunst machen wie die Griechen. Ja, können tun wir es auch nicht mehr. Ja, hat das eine Begründung, dass wir es nicht mehr können. Ist wohl so. Aber es wäre auch nicht richtig, weil dann bleibe ich außen bitten und kann es von außen anschauen. Und, und erlebe an dem Äußeren was, aber da tue ich nicht mit. Mit meinem Ich nicht mit. Ja, sicher, es schwingt mein Ätherleib mit, alles Mögliche, klar, wenn ich eine griechische Skulptur anschaue, schwingt mein Ätherleib mit, aber das, sondern wenn das Ich nicht auch dabei tätig wird und sagt, ich individualisiere es jetzt und ich nehme es in individueller Form auf, dann bin ich eigentlich nicht auf dem, was der Forderung der Zeit entspricht. Das heißt, aus dem eigenen individuellen Ich heraus geistig gestaltet tätig zu werden. Und das heißt, das muss Kunst heute berücksichtigen. Und bei allen Verschobenheiten und Dingen, die in der Kunst passieren, ist es aber trotzdem sichtbar, dass der Weg in die Richtung geht. Also Dinge wie beim Malen oder was, Action Painting oder sonst was. Das mag ja viel Blödsinn dabei sein, keine Frage, aber es ist das Bewusstsein, ich muss die Menschen rundherum unmittelbar beteiligen an dem Prozess des Entstehens. Die soll dabei sein, zumindest wenn es unmittelbar entsteht, nicht ein fertiges Ding anschauen und sagen, aha, schön hat das gemalt. Und dann geht er raus und so wie vorher, zumindest in seinem Ich.
Ja.
Ja, damit will ich nicht gegen die alte Kunst schimpfen, überhaupt nicht. Und die können wir ja trotzdem nach wie vor bedachten, weil sie tut unserem Ätherleib gut und so weiter. Keine Frage. Aber der entscheidende Schritt ist der, dass ich das Ich beteilige und sage, du musst es mit vollenden. Dann ist das Kunstwerk erst fertig, wenn du mit tust. Ich kann dir nicht das fertige Kunstwerk geben, sondern ich zeige dir einen Weg und gehe ihn weiter, wie du glaubst, dass du ihn gehen musst. Und daher wird jeder Einzelne betrachtet und das Kunstwerk anders erleben. Und zwar so erleben im Idealfall, dass es eben seinem Ich, seiner Individualität entspricht und das ist gerechtfertigt. Das ist absolut gerechtfertigt. Und wenn es eine ganz andere Dimension davon erlebt, das tut nichts. Sie werden sich in Wahrheit nicht widersprechen. Ich meine, wenn sie dann streiten darüber, dann ist das halt das kleine Ich, das streitet. Aber das mischt sich halt natürlich überall ein und sagt, ich weiß es aber besser.
Das, ich kenne das von den Malkursen.
Ja.
Also das erlebt ja jetzt seinen Höhepunkt, der vielleicht noch weitergeht. Aber ja, die Kreativität, ja, das Bedürfnis nach, ja, Kreativität, ist grundsätzlich also aus meiner Sicht sehr groß.
Ja,
daher,
ja,
die vielen Malkurse. Und,
ja, genau.
Und da sitzen dann auch Menschen zusammen, also verschiedenster Herkunft und mit verschiedensten Ideen.
Genau.
Aber das Wichtige ist, dass sie gemeinsam, ja, natürlich unter einer Leitung, ja, einen Weg oder Möglichkeit zeigt, aber dass sie das gemeinsam machen.
Ja, ja, ja,
das,
genau,
ist das Großartige.
Ja, ja, genau.
Und jeder akzeptiert dann auch das Bild des anderen. Ja,
ja. Ja, das habe ich jetzt nicht so gemeint, aber trotzdem. Ja, ja, natürlich.
Die Menschen schon sehr, sehr,
ja, gut, ja. Ich meine, das ist so der erste Vorglanz von dem, was einmal sein wird, wenn wir einen ganzen Kosmos halt schaffen, jeder seinen individuellen Beitrag bringt, der ganz unverwechselbar und anders ist als der Impuls der anderen, und trotzdem ergeben sie gemeinsam ein Ganzes dann. Das ist das Unglaubliche sozusagen daran. Aber im Geist, und wenn er sich ja noch so individualisiert, gibt es eben den Widerspruch nicht. Das fügt sich immer ins Ganze. Also das Schöpferisch heißt, ich schöpfe immer aus dem Ganzen heraus. Und das Großartige ist, in diesem geistigen Ganzen leben im Grunde letztlich alle anderen Iche auch drin. Ich bin ein Zentrum, in dem sich alle anderen Iche irgendwo auch treffen. Und das gilt aber für jeden. Also es ist in Wahrheit in gewisser Weise der Impuls aller in jedem auch drinnen. Also es ist nicht gegen den Willen des anderen. Es ist nur eine Akzentverschiebung sozusagen. Es verstärkt Dinge, die beim anderen vielleicht weniger im Zentrum stehen und so weiter. Aber nur deshalb ist auch in der moralischen Intuition es in Wahrheit nicht möglich, dass es einen Gegensatz zwischen den Menschen gibt. Der Gegensatz kommt eben halt durch das Ego. Das haben wir halt auch. Und das Ego sagt immer, nein. Das sagt eigentlich immer nein einmal. und sagt, gib mir, was ich brauchen kann, aber grundsätzlich kaltet sonst deine Ideen. Das
muss man verzeihen können.
Ja, 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 richtig, das muss man verzeihen können, weil es uns allen so geht. Also, weil wir brauchen ja eben auch diese Seite. Die ist ja auf der anderen Seite eben das, was uns die Freiheit und damit auch die Individualität überhaupt erst ermöglicht. Weil die besteht eben in sich abtrennen. Die Freiheit heißt immer, ich habe jederzeit die Möglichkeit, damit ganz in mich wie in ein Kokon einzuspinnen und zu sagen, das alles interessiert mich jetzt nicht.
Genau.
Da bin ich in meinem Heim jetzt drinnen und das kann ich aber auch nur mit Hilfe der finsteren Tiefe, die da unten ist. Die gibt mir die Möglichkeit, mich sozusagen den Göttern da drüben zu entziehen. Mhm. Weil alle anderen Hierarchien über uns, weil wir sind ja sozusagen die unterste geistige Hierarchie, alle regelrechten Hierarchien darüber stehen sozusagen unter dem Einfluss der Trinität von oben, der Spitze von oben. Und sie haben in diesem Sinne nicht den freien Willen, den der Mensch hat, sondern sie führen stufenweise das aus, was sie als Gottes Willen erschauen. Und das wird Stufe für Stufe weitergegeben. Der Mensch ist der Einzige, der da jetzt und wenn der Deckel zumacht, sagt, heute nicht. Heute geht es einmal nur um mich da unten. Und dass ich den Deckel zumachen kann, dazu hilft mir das da unten. Und wenn ich aber jetzt wieder zum Licht will, sozusagen, gehe ich eigentlich da unten durch. Weil wenn ich da den Deckel aufmache, dann geht es mir halt so mit den Hierarchien über mir. Dann bin ich halt noch eine Stufe darunter, werde erfüllt vom göttlichen Willen, nehme ihn auf. Das war bis zur Zeitenwende eben das einzig Mögliche. Aber damit bin ich noch nicht frei. Ich komme, wenn ich da durchgehe, das heißt mich im Grunde völlig vom Geistigen abgewendet habe, bis zum Nullpunkt hinunter. Dort schlüpfe ich gerade durch und bin plötzlich da oben. Und bin dort an der Quelle des Willens. Und dann ist er frei, der Wille. Dort an dem oberen Punkt ist er frei. Dann habe ich die gleiche schöpferische Freiheit, die sozusagen das höchste Göttliche hat. Weil das ist das Einzige, das nicht gebunden ist durch ein anderes Höheres. Und genau dort komme ich heraus. Das heißt, und man muss es wieder im Paradox so aussprechen, unser Wille ist dann identisch mit dem göttlichen Willen oder der göttliche Wille vollzieht unseren Willen, wie auch immer man es nennen will. Es ist nicht unterscheidbar. Ich meine, manche Mystiker wie Meister Eckhart oder so haben das sehr deutlich ausgesprochen. Die Kirche hat dann immer Schwierigkeiten damit gehabt, aber er spricht das so deutlich aus, also er sagt, dass er, ohne mich würde das kleinste Würmchen zerkrachen. Weil mein Wille steckt halt genauso drinnen wie der göttliche Wille. Die sind eins, aber in völliger Freiheit eins. Das heißt, indem ich sage, ich will es Gott. So weit muss man da denken eigentlich. Und das war natürlich der Kirche nie so wirklich koscher. Da ist schon besser, da ist oben der Chef, der am Schluss alles gut macht und wo sich der Mensch ja nicht anmaßen soll, dorthin zu kommen, daher eine völlige Kluft. Mhm. Und die Kluft besteht natürlich, auf dem Weg besteht eine riesige Kluft, weil da sind wir unten die zehnte Engelhierarchie sozusagen oder wie auch immer, also die neuen Engelhierarchien und wir als Zehntes unten, da sind wir das kleinste Glied. Aber wenn wir da durchgehen, sind wir plötzlich ganz oben. Dort kommen wir raus. Über den Seraphim sogar. Also im Herzen der Trinität, wenn man will. Ich meine, das gelingt uns natürlich heutzutage in einzelnen schöpferischen Augenblicken. Das Also das heißt, wir müssen uns jetzt nicht allzu viel darauf einbilden. Aber dort, wo wir wirklich aus Freiheit heraus etwas schaffen, etwas schöpfen, eben vor allem Sozialen heute, dort sind wir dort rausgekommen. Aber das wird eben fruchtbar nur sein, wenn wir da wirklich durchgegangen sind durch die Untiefen, durch, namentlich durch unsere eigenen Untiefen, weil das ist zugleich also die Kräfte in uns, die uns nach unten ziehen. Das heißt, das ist die Frucht, die böse Frucht der Widersacher, die in uns austreibt. Die zieht uns aber hinunter, aber sie ist notwendig, weil sie gibt uns also die Möglichkeit, da hinunterzutauchen. Weil die Engelwesenheit könnte aus eigenem Wunsch nicht da hinunter eintauchen. Das ginge nicht. Weil, wie sagt der Steiner immer so schön, sie wurden abkommandiert, die Widersacher. Also die sind nicht aus wirklich freiem Entschluss in diese Rolle gekommen, sondern das wurde ihnen zugedacht, indem sich also, wie soll ich sagen, die höchste Gottheit einen Raum geschaffen hat, zu dem sie selber keinen Zugang hat. Das ist eigentlich das Gewaltige. Ich schaffe mir einen reichen Platz, in dem ich meine Macht aufgebe. Das ist es und das ist der Erdenbereich. Ein bisschen sowas, was nahe kommt, dem eigenen Willen, haben schon die luziferischen Wesenheiten. Da fängt das schon ein bisschen an. Das ist so die notwendige Zwischenstufe, damit wir dann wirklich die Freiheit haben können. Aber da ist schon wirklich ein bisschen Auflehnung drinnen, sozusagen, bei den luziferischen. Das ist also beim Übergang vom alten Mond zur Erde. Das ist die Kraft, die wir verstärkt jetzt in unserem Ego drinnen haben, das sich abschließen, zumachen, dann nach oben abschließen, Eigeninteresse. Das hängt mit den luziferischen Kräften zusammen. Aber bei uns ist eben jetzt auch noch der Ich-Punkt drinnen, der sagt, ich will da unter eintauchen, ich muss mich damit auseinandersetzen.
Ja, ein bisschen auseinandersetzen lässt die Kirche ja eh zu. Das ist
ja.
Im Programm drin.
Das ist im Programm
drin. Bitte wieder hinauf und so
und
beichte, ja. Und das ist dir vergeben. Das ist so ein Zwischen.
Ja.
So eine Zwischenstellung.
Und man sieht, ich meine jetzt heute ist natürlich, es ist schon so viel Geistiges natürlich aus der Theologie verschwunden heute, weil man keinen Zugang mehr hat in Wahrheit. Ich meine, die Hölle ist ja auch schon fast abgeschafft. Das spricht man ja im Grunde in der Kirche nicht mehr. Auch vom Fegefeuer kaum mehr. Das ist, übergeht man eher. Ich habe es eh schon öfter erwähnt, ist heute die Tendenz da, wirklich zu sagen, gut, mit dem Tod stirbt auch die Seele, das heißt, Mausetod, alles tot, und am jüngsten Tage erfolgt die Auferstehung durch Gott, mit allem drum und dran sozusagen, also mit physischem Leib, mit seelischem, das ist, kommt einer Neuschöpfung gleich, aber jetzt in vollkommener Form. Und
irgendwie haben sie ja recht, ja. Aber wir gehen es nicht.
Ja, genau, nur genau, der ganze Weg wird sozusagen verschwiegen im Grunde. Also das ist der Punkt. Also sie zeigen nur dann so einen fernen Endpunkt und im Grunde müsste man halt jetzt warten und beten, dass irgendwann halt kommt. Und damit habe ich aber im Grunde alles ziemlich abgeschafft, was ist. Also das bleibt dann nur mehr der einzelne Punkt. Das menschliche Ich, das ist zunächst einmal eher das kleine Ich, das da ist und oben Gott als der andere Punkt. Und dazwischen ist im Grunde nichts, was dem Menschen zumindest zugänglich ist. Also natürlich, Engel kann man nicht ganz abstreiten, die gibt es natürlich irgendwo, aber wirkliches Thema ist es eher nicht heute, weil es ja eher den meisten Leuten halt komisch irgendwo vorkommt, was soll das sein mit den Engeln. Also versucht man es eher nicht in den Vordergrund zu stellen. Und Also das heißt, im Endeffekt reduziert sich auf die zwei Punkte und wenn ich es banal sage, wenn du da brav bist irgendwie, dann wird der oben schon dafür sorgen, dass die Geschichte gut ausgeht.
Ja. Wobei es immer wieder einzelne Persönlichkeiten in der Kirche
natürlich, haben, natürlich, ja, natürlich.
Die wirklich durch Beten und durch Mystik weiterkommen.
Ja, ja, natürlich. Auch das muss es geben. Natürlich, gibt es auch. Also ich meine damit auch wirklich mehr so die Kirche als Institution und die Theologie als die, wie soll ich sagen, juristische Rechtfertigung des Systems. Weil was anderes ist es eigentlich nicht. Also die Theologie ist, hat eine Blüte gehabt zur Zeit von Thomas von Aquin. Das war die reifste Frucht, die möglich ist, wo noch Geistiges drinnen ist, obwohl er ja selber am Ende seines Lebens, nachdem er diese Vision hat, das gesagt hat, also was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Das heißt, in Wahrheit war es nämlich wirklich das letzte, aber verstandesmäßig am klarsten gefasste Zipfel, in dem noch was Geistiges drinnen war. Aber jetzt in klare Begriffe gefasst. Weil die Schriften von Thomas von Aquin sind einfach unheimlich scharfsinnig, logisch, klar. Ich meine, kompliziert natürlich, aber trotzdem in Wahrheit sehr, sehr klar und sehr dezidiert und alle Details werden berücksichtigt. Aber das heißt, das ist das Geistige in seiner letzten abgestorbenen Stufe als System festgehalten. Aber noch aus einem gewissen lebendigen Denkerleben heraus, aber festgehalten. Danach ist eigentlich nur mehr operieren mit den toten Resten.
Nachher kam das
Herrenstrom. Ja, dann kam es wirklich, ja. Im Grunde. Und in Wahrheit, das war aber in der Theologie natürlich von Anfang an, man muss wissen, die Theologie kommt eigentlich aus dem römisch-juristischen Denken. Und es geht auch darum, also sozusagen Rechte und Pflichten zuzuteilen. Letztlich geht es um das aufzuteilen. Es geht durchaus auch um Machtüberlegungen und man macht sozusagen theologische Gesetze für bestimmte Parteien, die halt innerhalb der Kirche dann die Überhand gewinnen. Das heißt, die gewonnen haben, die mächtiger sich erwiesen haben oder die besser formuliert haben oder die dieses juristische System besser handhaben konnten, die haben halt dann die Macht gehabt. Und das kann man in vielen theologischen Entscheidungen feststellen. Das sind einfach Machtentscheidungen. Das ist nicht, also da ist nicht primär drin, die geistige Wahrheit, die dahinter steckt, weil die keiner der Beteiligten, weder die gewonnen noch die verloren haben, noch durchschaut hat zu dem Zeitpunkt. Das ist schon verloren gegangen. Relativ bald. Ich meine, das hat begonnen bei eigentlich schon gleich nach der Zeit des Urchristentums. Also schon angefangen eigentlich noch vor dem Moment, bevor durch Konstantin das Christentum eben Staatsreligion im Römischen Reich wurde. Ich meine, ab da war es dann sowieso gelaufen. Ich meine, damit war es eigentlich die Kirche als im Grunde als politisches System etabliert und damit ging es also primär einmal um die Macht. Das heißt nicht, dass es nicht sehr, sehr viele Denker und gläubige Menschen gab, die sehr wohl einen geistigen Zugang hatten. Aber die konnten nicht dieses System mehr prägen. Sondern man hat halt von denen was genommen, wenn es gerade gut gepasst hat und ansonsten hat man sie maximal toleriert oder je weiter wir im Mittelalter kommen, immer weniger toleriert. Daher kommt dann die Inquisition und diese Sachen, das gab es ja nicht von Anfang an. Das ist ja eigentlich mit den Dominikanern so richtig aufgekommen, denen auch der Thomas von Aquin angehört, obwohl der natürlich mit der Inquisition nichts zu tun hatte. Aber das ist derselbe Orden, das ist der Orden, der also diese Denkfähigkeit am stärksten entwickelt hat. Diese einerseits juristische Denkfähigkeit, aber bei einem Thomas von Aquin oder natürlich beim Domenicus selber, aber auch noch mit dem lebendigen Geist erleben, aber mit der Fähigkeit, das in klare Verstandesbegriffe herunterzubringen. Und das war eine notwendige Entwicklung, weil sonst hätten wir auch heute keine Geisteswissenschaft, weil Geisteswissenschaft, Anthroposophie heißt auch, geistiges Erleben in klare Begriffe fassen zu können. Also auch die Imaginationen durchschauen zu können sozusagen, nicht nur in hellsichtigen Bildern zu schwelgen oder sich davon leiten zu lassen, ohne sie ganz klar und ich möchte sogar sagen nüchtern, ja logisch letztlich, weil im Endeffekt ist es trotzdem logisch, zu erfassen und beschreiben zu können. Ich meine, mit aller Einseitigkeit, die dann jede Schilderung hat, aber das weiß man dann, darum gibt es so viele Stellen bei Steiner, die einander scheinbar total widersprechen. Da sagt er in einem Zyklus irgendwas so, in einem anderen Zyklus sagt er genau das Gegenteil davon. Und dann da tun sich natürlich die Gegner sofort festhaken und sagen, ja, was will er eigentlich? Also, aber genau das ist es, weil Wahrheit ist immer ein Blick. Also die Wahrheit ist ein Blick auf die Wirklichkeit aus einer bestimmten Perspektive und ich kann immer nur zu einem Zeitpunkt von einem Standpunkt aus schauen. Ich kann beweglich sein, herumgehen und kann sagen, so in der nächsten Minute schaue ich mir es von woanders an. Dann kriege ich ein ganz anderes Bild und wenn ich mir es von hinten anschaue, ist es das Gegenteil wahrscheinlich von dem, wenn ich es von vorne anschaue.
Du hast für mich heute ein gutes Beispiel gebracht, in dem du gesagt hast, also man kann das linke Bild nach oben, kann man ins Rote hineinsetzen, hineinzeichnen. Ja, natürlich, es ist derselbe Inhalt, aber anderes Bild.
Es ist ein anderes Bild, ja, richtig, ja.
Und Bilder sind ja immer nur Anhaltsgriffe. Wo man sich festhalten kann.
Ja, es ist einmal ein Aspekt klar wird und dann muss ich aber eben wirklich immer bereit sein, das auch wieder loszulassen und ein neues Bild zu entwerfen, das jetzt einen anderen Aspekt schildert. Wenn ich jetzt sage, ja, so, das ist das Bild und nur das gilt, dann habe ich es falsch verstanden. Es macht mir eine Perspektive klar und das brauche ich, weil wenn ich alles ineinander verwische, wenn ich alle Formen ineinander vermische, dann habe ich sicher alles irgendwie drinnen, aber erkennen tue ich dann gar nichts mehr. Dann bin ich sozusagen in der Einheit drinnen, aber ich bin bewusstlos drinnen. Und wir brauchen halt eben diesen Durchgang durch die Vielheit, um das Bewusstsein zu entwickeln. Und dann, das tun wir ja auch eben gerade, indem wir da hinuntersteigen, weil das sind ja die Kräfte, die alles immer mehr zersplittern. Ja, die Verstandeskräfte überhaupt, aber das alles, Verstand, Ego, das ist alles, was zersplittert, zerteilt. Aber dadurch entsteht erst ein Bewusstsein, weil sonst ist Einheit. Man kann nicht mehr Einheit sagen. Und weil in dem Moment, wo ich was unterscheide drinnen, habe ich schon eine Zersplitterung eigentlich gemacht.
Und beim Ariman passt es, ja. Also das sieht man ja an den vielen verschiedenen, an den vielen EDV-Programmen. Ja.
Ja, ja, ja.
Jeder schreibt sein Programm, jede Firma schreibt, jede Firma schreibt schon ihr App. Ja,
ja, ja. Ja.
Selber Inhalt, aber verschiedene Sichtweisen.
Ja, genau. Ja, ja, absolut. Absolut. Und wir leben heute ganz stark in dieser Welt der Zersplitterung. Der mir sehr interessant, diese Pedante, der achte Höhlenkreis, die üblen Säcke, die Sacktäler, wo plötzlich der ganze Höhlenkreis in 10 Täler zerfällt. Und das ist aber genau die achte Schicht des Erdinneren, die der Steiner den Zersplitterer nennt. Der zerfällt alles. Also da, das ist knapp vor dem Erdzentrum, da zerbröselt es alles. Da gibt es 100.000 Einseitigkeiten sozusagen. Die, wenn ich sie nur als solche festhalte und als einzig gültig nehme, einfach absolut böse werden dann. Weil, auch genau, wenn ich nenne das ganze Bild her, wenn ich das alleine und nur das predigen würde und sage, das ist alles, und was anderes darf nicht sein, dann wäre es was absolut Böses sozusagen, dann wäre das Bild absolut schädlich. Es ist eigentlich unschädlich erst dann oder fruchtbar dann, wenn ich bereit bin, es sofort wieder loszulassen, wenn ich jetzt in einen anderen Aspekt einsteige. Dann muss ich es wieder loslassen. Und ich meine, das macht halt die Geisteswissenschaft so kompliziert bis zu einem gewissen Grad, weil kaum habe ich ein Schema und sage, jetzt habe ich es verstanden, jetzt so ist es, muss ich es eigentlich schon loslassen, weil in dem Moment, wo ich es verstanden habe, hat es einen Zweck erfüllt. Und dann muss ich mir eigentlich wieder die Unbefangenheit erwerben, von vorne anzufangen. Und das einmal sozusagen zu vergessen in gewisser Weise. Und sagen, jetzt gehe ich woanders hin und schaue es mit ganz neuen Augen an. Und nicht, wie war das? Komisch, jetzt passt es nicht ganz. Und, nein, lass es los. Lass es los und mach es ganz anders. Nachher, wenn das auch wieder fertiges Bild geworden ist, dann kann ich von mir aus die zwei vergleichen und dann sehe ich, dass da ein Weg gegangen wurde. Vielleicht bis zum Gegenteil, bis zum Gegenpol hin, wie auch immer. Aber die Schemata sind nützlich, es ist auch gut, sich das zu skizzieren oder solche Dinge, um es einmal kristallisieren sozusagen zu lassen, aber dann, das ist der Moment, wenn es fertig ist, loslassen. Und wahrscheinlich, wenn man es das nächste Mal zeichnet, nach 5 Jahren oder was, wenn wir wieder über das sprechen, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders gezeichnet.
Ganz anders.
So ja, vielleicht ganz anders, ja. Das macht auch nichts. Also das sind sowieso nur die Krücken, aber sie helfen. Wir brauchen halt die Krücken. Irgendwo heute noch. Und gerade die Tätigkeit, das Bild zu entwerfen, ist Teil auch, sich dessen bewusst zu werden. Also dieser Zusammenhänge. Ja. Ich meine, so ist es letztlich auch mit den Imaginationen. Also Imaginationen sind ja letztlich auch Bilder, die wir entwerfen, indem wir die geistige Wirklichkeit von einer bestimmten Seite aus ansehen. Und dann gestalten wir ein Bild, das aber jetzt eben der Wirklichkeit entspricht, gesehen von einem bestimmten geistigen Ausgangspunkt aus. Aber wir machen letztlich das Bild. Weil, weiß ich nicht, Lucifer oder so, rennt nirgends so mit irgendwelchen Flügeln herum, das ist das Bild, das wir machen, und trotzdem spricht es von der Wirklichkeit. Und es ist natürlich sehr gut, nicht nur es in abstrakte Begriffe zu fassen, sondern es wirklich in Bilder zu fassen. Also die machen es dann aus, dann komme ich eigentlich immer mehr in die Imagination hinein. Das ist ein gleitender Übergang vom Denken ins bildhafte Denken zur Imagination.
Und ich kann es sogar dann in die Körperlichkeit bringen.
Ja, natürlich. Natürlich. Also Bild eben im weitesten Sinn. Das kann eine Bewegungsgestalt sein, die das ausdrückt. Das kann ein Lautbild, ein Klangbild sein, das kann ein musikalisches Bild, also eine Melodie sein, oder es kann eine Folge von Tönen sein. Ich meine, wie stark kann das wirken, wenn ich denke, die Musik da vom Torben Maywald in Hamburg da zu den Mysteriendramen. Wobei mir die vom Vorjahr sogar noch besser gefallen hat, aber wo so oft wirklich nur einzelne Töne. Also was ja Steiner sagt, die Musik geht dorthin, dass also die Entfaltung des einzelnen Tones erlebt wird. Der ganze Reichtum, der da drinnen ist, und das kann man noch erleben. Da ist ein Ton, dann ist einmal eine Riesenpause, ist nichts. Nur der Ton verklingt, im Verklingen entfaltet er die ganzen Obertöne und was sonst drinnen ist, und der erzeugt eine ganz starke seelische Stimmung, die sagt etwas. Abhängig sicher von dem, was 5 Sekunden oder 10 Sekunden vorher als Ton war, wie auch immer. Und in Wahrheit auch in Spannung zu dem, was kommen wird, obwohl ich es eigentlich noch gar nicht gehört habe, aber es ist durch die Komposition in Wahrheit schon drinnen, weil der steht nicht einfach so zufällig drinnen, sondern da ist das Ende des Werkes eigentlich dem Künstler bewusst oder unbewusst auch schon präsent, also lebt es trotzdem drinnen und hat daher dann, wenn der nächste Ton erklingt, dann trotzdem eine Beziehung dazu, obwohl es nicht wie normale Melodie, die halt einfach so weiterfließt, sondern es ist ein Ton, den man zuhört, wie er verklingt und sich entfaltet, wie sich der Geruch einer Blume entfaltet.
Noch unter Beeinflussung der Zuhörer.
Ja.
Also der Spannung.
Ja, genau.
Da ist. Genau. Also die einzelnen Zuhörer auch.
Also das
findet ja jeder auch anders. Ja,
ja, ja. Ja. Das richtig, ja, ja. Richtig. Also genau das ist ja was dann eben wieder mal erst fertig wird durchs Publikum. Das es empfindet, das es hört und das innerlich eben den Prozess zu Ende führt. Also es ist eigentlich so wie eine Skizze oder eben wie ein Bild oder wie eine Imagination im Grunde ein Anstoß, da weiterzugehen. Es ist nicht sozusagen fertig. Die Imagination, die geschildert wird, ist nie die fertige, sondern fertig ist sie dadurch, dass ich sie zu Ende führe. In meiner individuellen Weise. Und daher können Imaginationen trotzdem auch sehr verschieden sein, obwohl sie dasselbe Thema irgendwo betreffen. Und trotzdem ist es nicht einfach eine Zufälligkeit. Man kann eh machen, was man will. Nein, nein, es ist also ganz, ganz präzise eigentlich. Es drückt ganz präzise aus, eben die Seelenstimmung, die Empfindung, die der Einzelne dabei hat. Weil das ist eben primär das, durch das sich unser Ich einmal weiterentwickelt. Dass wir eben jetzt dann an unserem Seelischen arbeiten, und aber in individueller Art arbeiten. Das heißt, wir nehmen etwas auf, das spricht zu unserer Seele, aber es ist noch nicht fertig. Das, nicht fertig in dem Sinn, dass es jetzt einfach unverändert in die Seele aufgenommen wird und ich sage, gut, das habe ich halt jetzt dazugekriegt. Sondern ich bekomme etwas, das an mich herankommt, das eine Aufgabe ist, fertigzustellen. Und dann wird es meines. Das ist heute das, wo wir am stärksten mal drinnen arbeiten können. Und während bis dahin am stärksten war, wie verändere ich äußerlich die sinnliche Welt. Wir gehen jetzt eigentlich schon einen Schritt weiter. Deswegen hört ja die Veränderung der sinnlichen Welt nicht auf, aber das Entscheidende ist eigentlich jetzt, was seelisch dabei erlebt wird. Das ist das Eigentliche. Aber man sieht das überall. Manches ist natürlich auch potthässlich, aber man schaut sich die Architektur an oder so viele Sachen sind einfach zwei glatt, zwei verkehrt. Ganz simpel, das ist im Grunde schmucklos, zweckmäßig, schier. In Wahrheit. Also nicht, dass ich das jetzt bevorzugen will, aber es zeigt, dass eigentlich die Ausgestaltung des rein sinnlich Erlebbaren zurückgeht. Und genial sind oft welche Sachen, die wirklich dann nur da ein Strich, dort ein Strich, da was, und es spricht aber was Seelisches dadurch. Das heißt, das Sinnliche ist auf ein Minimum reduziert, aber zur Seele spricht es stark. Da unterscheidet sich es halt dann. Kann auch bei den völlig abstrakten Kunstwerken, ich meine, zwar schmeißen die Farbpatzen an die Wand, beim einen sagt es was aus, weil das Seelisches drin spricht, beim anderen ist es ein pures Zufallsprodukt. Und sagt gar nichts aus, ist also ein Müll im Grunde, ist ein an die Wand geklebter Abfall. Es kann beides sein. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer zu entscheiden. Weil es muss natürlich trotzdem vom Künstler ein gewisser Impuls drinnen sein. Weil sonst kriege ich halt einfach einen Abfall auf den Sieger, aus dem kann ich selber da immer noch irgendwas vielleicht machen, aber dann ist es nichts, was mir der Künstler gegeben hat. Der hat mir wirklich nicht den Will gegeben. Also das ist eigentlich unheimlich spannend und das ist aber ein Prozess, der jetzt in unserem Jahrhundert bzw. Jahrtausend, also mit der Jahrtausendwende, also sehr, sehr großen Fortschritt eigentlich gemacht hat. Also dass das notwendig auch ist. Die fertigen Dinge tragen heute nicht mehr. Also nicht mehr alleine auf jeden Fall. Egal auf welchem Gebiet in der Kunst nicht, schon gar nicht im sozusagen ethisch-moralisch-sozialen, also alles, was irgendwer mal gesagt hat, das muss man so tun, das wirkt nicht. Und nur wenn nicht moralische Intuition dazu entwickelt wird als Ausgleich, dann versinkt das Ganze halt natürlich im Chaos oder in der Unmoral, weil dann habe ich nur die Ego-Kräfte, weil die sind auf jeden Fall da, weil da sorgen schon die Widersacher dafür. Weil die führen im Endeffekt dazu, dass die Verbindung mit dem eigenen höheren Ich verloren geht. Dann kommt genau das, dass nämlich der Kain den Abel tötet. Das heißt, das niedere Ich, das Ego, tötet sein höheres Ich. Und töten heißt in dem Fall, ich verbanne es da irgendwo in die geistige Welt, geht dorthin, aber mich kommt mir nicht so nahe. Und nur, das kann sich aber nur entwickeln, wenn es da runterkommt. Da in das Reich der Freiheit, da ist es eben noch nicht im Reich der Freiheit. So weit sind wir eben noch nicht. Wir sind noch nicht so weit, dass wir in der geistigen Welt frei agieren können. Also wenn wir ganz weg sind von der Erdenwelt. Das heißt, in dem Moment, wo wir über die Schwelle hinübergehen in die geistige Welt, sei es nach dem Tod, aber sei es auch im geistigen Erleben, dann habe ich dort die Freiheit nicht, die ich auf Erden habe. Weil ich da nicht die Möglichkeit habe, sozusagen den Deckel zuzumachen, sozusagen die Klappe zu schließen, die habe ich hier unten. Aber das ändert sich erst, wenn ich einmal so weit bin, dass ich diese ganzen Dinge letztlich bis zum Geist des Menschen entwickelt habe, wo ich dann die Spiegelung in mir habe und dann in gewisser Weise die ganze Welt bin, aber als individuelles Wesen, dann kann mir nichts mehr passieren. Dann bin ich die Welt mit meinem eigenen Zentrum. Und das gilt für jeden anderen auch und das ist trotzdem die gemeinsame Welt. Das ist die Schwierigkeit. Aber jetzt müssen wir unter dafür sorgen, die Widersacher, die geben uns halt die Kraft, den Deckel dann nach oben zuzumachen. Und das heißt, dann würde das wirklich zerreißen. Weil in dem Moment, wo der Abel stirbt, ist er da oben und kann nicht runter. Und der kann nicht rauf. Hängt auch mit dem Bild zusammen, da steigt der Opfer auf und da sinkt er nach unten. Das heißt eigentlich da zu den Widersachern hinunter. Weil der huldigt zunächst einmal eigentlich den unteren Wesen und sagt, euch verdanke ich die Freiheit. Euch verdanke ich die Möglichkeit, dass unten jetzt einmal zunächst einmal die irdische Welt nach meinen Wünschen zu gestalten und nach meinen Einsichten zu gestalten. Und eben darum in dieser sogenannten Tempellegende, mit der wir uns noch beschäftigen werden, ist so deutlich, wie der Hieran, der Baumeister des salomonischen Tempels, der ja geholt wird, weil der Salomon ist eigentlich ein Abelit, ihn selber nicht bauen kann. Er hat zwar den geistigen Impuls, der in diesem Tempel leben soll, aber bauen kann er nicht. Also holt er den Kainsohn, den Hieran, und der hat dann Schwierigkeiten mit dem Bau, also vor allem mit dem Guss des sogenannten ehernen Meeres, das ist also was vor dem Tempel steht, werden wir noch alles besprechen. Und dass der Oder also zu scheitern, dieser Guss des ehernen Meeres, und dann erscheint ihm im geistigen Erleben, sinkt er zum Erdmittelpunkt hinab und dort begegnet ihm sein Vorfahre, der Tubal Cain, also der Vater der Schmiede, der Schmiedekunst. Und der gibt ihm dann also die Möglichkeit, den Guss in letzter Minute doch noch zu retten. Also das heißt, er kriegt aber die Inspiration vom Erdmittelpunkt aus, von dort, nicht von da oben. Und das sind die absolute Freiheitskräfte. Und gerade an der Tempellegende, da gibt es eben auch einen sehr starken Konflikt zwischen dem Salomon und dem Hiram, nämlich ein Konflikt um die Seele. Die Seele ist die Balkis, die Königin von Saba, die eigentlich kommt zum Salomon, aber dann Interesse bekommt am Hiram, was dem Salomon nicht passt, so richtig in der Geschichte heute. Halt. Also man darf sich das alles nicht so irdisch vorstellen, aber es ist das Bild. Und also das heißt, die zwei ringen eigentlich um die Seele in Wahrheit. Und die sagt aber, ich brauche das auch, das ist sehr interessant, was da ist. Nur da oben, das ist zu wenig sozusagen. Also da müssen diese Kräfte von unten auch kommen. Und nur das heißt natürlich, also ganz real, die Auseinandersetzung, die bewusste Auseinandersetzung mit dieser finsteren Welt, mit dieser Hölle, die wir jeder in uns tragen.
Das ist dann gerade das Bild von der Trinität durch diese Königin von Saba.
Ja, ist es sicher auch irgendwie. Ja. Also überall dort, wo es um das seelische, namentlich um die seelische Entwicklung geht, wird man immer auf diese Trinität in irgendeiner Form kommen. Das ist auch das Geheimnis. Ja, warum gibt es die Trinität? Die Mohammedaner sagen, es gibt also nur den einen Gott, und eben gerade an der Trinität spießen sie sich. Aber in dem Moment, wo die Gottheit seelisch in Erscheinung tritt, erscheint sie in drei Facetten. Weil alles, was im Seelischen sich offenbart, erscheint immer in drei Facetten. Das ist der nächste Schritt. Wir haben Denken, Fühlen, Wollen, zum Beispiel als die drei Seelenkräfte. Das hängt genauso mit der Trinität zusammen. Oder Isis, Osiris und Horus, wie auch immer. Das ist immer in dem Moment, wo das Geistige seelisch fassbar wird, das heißt zu einem Bild, zu einem Erlebnis wird, zeigt sie sich in dreifältiger Gestalt. Wenn ich es als Einheit fasse, sage ich spüre seine Anwesenheit, aber ich erlebe es eigentlich nicht. Dann bin ich bei dem Punkt, da sehe ich es als Punkt. Das heißt eigentlich gar nicht dadurch sozusagen, weil der Punkt ist zugleich nichts. Da kann ich dann über die Gottheit nur sagen, es ist das Nichts, der Punkt, das Ein, das Nichts. Aber in dem Moment, wo es schon ein bisschen fassbar wird, wird schon das Ein Sof oder das Ein Sof Ohr.
Es kommt Bewegung rein.
Es kommt Bewegung, dadurch kommt Bewegung rein, weil die Dreizahl hängt da immer drehen mit der Drehung, drei dreht sich, da kommt es in Bewegung. Der Punkt selber ist zwar das, um was sich alles dreht, aber wie soll ich einen Punkt drehen? Der Punkt ist der unbewegte Beweger sozusagen. Und den dreht sich alles und der löst es von mir aus alles aus, aber ich kann an ihm nichts feststellen, nichts unterscheiden, nichts auseinanderhalten. Es ist die pure Einheit schlechthin und das war's. Mehr ist nicht fassbar. Also in dem Moment, wo ich es fassen will, erlebe ich, was es tut, und das erscheint in dreifältiger Gestalt. Im Grunde. Das erscheint eben zum Beispiel als Denken, als Fühlen und als Wollen. Und ist aber trotzdem in gewisser Weise ganzheitlich, weil ein Gefühl hat das Denken drinnen und genauso wie der Wille und so in allem. Es ist nie eine wirkliche Trennung, sondern es ist nur halt ein Aspekt, der besonders hervorsticht. Also die Einheit geht trotzdem nie verloren, es wird keine Dreiteilung geben. Trinität ist keine Dreiteilung. Es sind keine drei Personen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern sie sind trotzdem alle drei Aspekte des einen, Erscheinungsweisen des einen, wenn man so will. Im das Vaterprinzip ist das eigentliche Willensprinzip im großen kosmischen Sinn. Die mittlere Ebene des Fühlen ist der Sohn und der Heilige Geist im Denken. Ja, halt im wirklichen Denken. Der Verstand ist dann immer so ganz der Heilige. Der ist mehr der Herr Ariman. Und da unten haben wir jetzt auch wieder so eine Trinität mit Luzifer, Ariman und den Asuras. Das ist halt die Gegentrinität. Und dann irgendwo Sorat oder was, der Sonnendämon als Spiegelbild dessen, was oben ist. Also sozusagen Gott als Einheit. So unten das die Kraft, die alles zersplittert, wenn man so will. Die von dort ausgeht. Und man findet also diese berücksichtigt das Unteren, also bei Rudolf Steiner immer wieder mal, aber nie so riesig ausführlich, einfach weil die Menschen, zu denen er gesprochen hat, nicht bereit waren dazu, noch im Großen und Ganzen. Einzelne sicher, aber in der größeren Zahl nicht. Und man kann natürlich den Blick in den Abgrund nur eröffnen für Leute, die dazu bereit sind, die dort hineinschauen wollen. Und mir ist sehr bewusst geworden, dass aber heute die Zeit ist, dass es sehr fatal wäre, einen geistigen Weg zu gehen, ohne dort hineinzuschauen. Genügend hineinzuschauen. Ich meine, im anthroposophischen Schulungsweg ist das ja eigentlich sowieso drinnen. Die Frage ist, wie intensiv man diese Seite betrachtet. Weil alles, was jetzt zusammenhängt, Begegnung mit dem kleinen Hüter der Schwelle, mit dem Doppelgänger oder was, das spielt sich alles in dem Bereich dort ab. Und das ist also fester Bestandteil im anthroposophischen Schulungsweg, dass man sich dem stellen muss. Aber es ist halt nicht immer so in allen Details geschildert.
Nein, es ist das Ziel, wie immer.
Ja.
Es ist gut, wenn man es kennt. Dass es noch weit entfernt ist, diese zweite Geschichte.
Ja, das ist klar. Das ist klar. Aber es ist schon mal wichtig, dass man die Richtung kennt, weil normalerweise wird das so, wenn ich jetzt da aufsteigen will, dann gehe ich halt da rauf, was denn sonst? Und eigentlich geht der Weg aber da unten durch.
Ja, deshalb hat ja diese Yoga-Bewegung auch so viel Raum. Ja.
Ja.
Da geht es ja doch hinauf und ins Wohlfühlen.
Klar, das ist natürlich der angenehmere Weg. Ich meine, das ist halt genau die Sphäre, da wo der Luzifer ist. Da geht es also ein bisschen hinauf, so ein bisschen schaut man da natürlich hinein, also da ist Luzifers Reich. Das ist so das unterste Zipfel vom geistig-seelischen. Da gibt einem einen Zugang und schaut natürlich auch, dass es möglichst gerade über der Sphäre ist, des Läuterungsberges, weil der wäre natürlich auch noch unangenehm. Also der sich da bis da herauf auftürmt sozusagen. Also lieber da umschweben, aber es ist nicht wirklich das Paradies der Garten Eden, sondern es ist ein das luziferische Umfeld. Das ist oder der Teil des Gartens, wo die Schlange schon mit zischt irgendwo. Und wo aber das Abfall doch sehr gut schmeckt. Und weil das ist er rückfallen in alte Wege, die früher in der Vergangenheit da weit hinaufgeführt haben, weil die Unfreiheit und unter Ausschaltung des Ich, aber die hoch hinaufgeführt haben, heute führen die nur in den luziferischen Bereich hinein. Das ist das Problem. Während dem ernsthafter geistiger Weg halt eben wirklich da dezidiert da durchgehen muss, um dann da oben rauszukommen. Weil der Weg ist der alte Weg, der da hinaufgeht. Das ist der alte Weg. Und der letztlich Verzicht auf das freie Ich. Und der Weg des freien Ich, der geht da runter. Also das ist, und zwar wirklich das höhere Ich begleitet, also wo der Kain eigentlich den, als Hüter den Abel begleitet bis da hinunter. Und sagt, wenn du mir vertraust, kannst auch du bis da hinunterkommen. Weil darum geht es, also das höhere Ich muss da durchgehen. Wenn das Ego nur durchgeht, das ist nichts. Das stellt sich nämlich am letzten Punkt unten sozusagen, löst sich das im Grunde auf. Und erweist sich als wirkliches Nichts. Und dann müsste das wirkliche Ich überbleiben. Und in dem Moment, wo es sich als dieses Ich erkennt, ist es schon da oben. Also das steht uns, sage ich mal, in Zukunft bevor. Aber bis das so ganz funktioniert, haben wir natürlich sehr oft noch, dass der Kain den Abel da geistig abmurkst, sozusagen. Die und Hauptmotor ist heute die Verstandeserkenntnis, die das tut. Die Verstandeserkenntnis ermordet, könnte man sagen, das wirklich Geistige, was durch unser höheres Ich hereinkommt. Das heißt, schleudert es hinaus, sagt, komm ja nicht rein. Also das heißt, ich will keine Intuition, ich will mit meinem Verstand das Gesetz diktieren. Das ist eigentlich heute die Erwartung des Abel durch den Kain. Und was an äußeren Unglück und Mord passiert, ist in Wahrheit nur ein äußeres Spiegelbild davon. Und heute die schärfste Triebkraft, die zum Mord und Totschlag führt, sind gar nicht mehr so sehr die luziferischen Begierden, sondern der tötende animalische Intellekt. Der tötet.
Wobei es die Menschen gar nicht so schlecht sehen. Also sie sagen, die Wissenschaft, ja, hat uns jetzt auf ein hohes Level gebracht, also auf ein hohes Niveau.
Ja.
Und jetzt werden wir mit den Mitteln, die wir bisher in der Wissenschaft angewendet haben, auch weiterkommen. Und wir können Wissen nur, oder wir können unser Streben nur übermitteln, indem wir es den anderen so erklären oder so sagen, dass sie es verstehen.
Ja, das ist sicher das Gute, also wir brauchen es auch absolut, keine Frage, wir brauchen es auf der anderen Seite, weil wir müssen ja eben jetzt, selbst wenn ich das Bild jetzt zeichne, ist das, ich habe es jetzt abgetötet und da fixiert, sonst hätte man gar nicht das Bild also machen können. Ich muss nicht bereit sein, im nächsten Moment schon wieder loszulassen. Das ist der Punkt. Und da muss ich sagen, jetzt komm wieder was, komm herein. Weil das Bild als solches, als geistiges Erlebnis, schafft schon das höhere Ich. Mhm. Aber das ist Festhalten, Zeichnen, in Verstandesbegriffen darüber sprechen kann, das hängt wieder mit den Verstandesgreifen zusammen und da hilft mir der Herr Alemann dabei. Und das ist gut so. Das ist absolut gut so. Das ist, wo der Capesius im Drama weil dann die Angst davor, scheiße in Worte zu fassen, tötet das Schauen.
Mhm, ja.
Das ist genau das. Ja, das ist ja noch schlimmer, wenn ich es in Worte fassen muss. Da, solange es geistig, weil es, das geistige Erleben fängt ja an. Ich sehe das Bild eigentlich gar nicht, aber ich weiß, es ist da. Ich spüre, es ist da. Und es ist nur so erreicht, dass ich eigentlich so geblendet davon bin, bildlich gestochen, dass ich es im Grunde gar nicht beschreiben kann. So, es ist parallel strahlend und ich weiß genau, es ist da. In dem Moment, wo ich anfange, es für mich selbst den Gedanken zu erfassen, schicke ich die Dunkelheit hinein. Das heißt, ich schicke den Ahriman hinein. Dann kriege ich das Konturen, Linien, die durchaus mit der Wirklichkeit was zu tun haben, aber die sind abtöten. Und alle anderen Facetten plötzlich und alle anderen Blickpunkte, von denen man nichts betrachten könnte, plötzlich ausradiert. Weil jetzt muss ich mir entscheiden, ich schaue von da. Solange ich in diesem vorbildlichen Erleben noch drinnen bin, gehe ich eigentlich ununterbrochen herum und sehe es in jedem Moment anders. Aber da könnte ich nichts beschreiben, da ist nichts zu fassen. Und wenn ich jetzt sage, so, jetzt mache ich eine Momentaufnahme, so könnte man es auch sagen, dann habe ich ein starres Bild.
Ja.
Von etwas, das, wenn ich einen Blitz fotografiere, ist er eigentlich kein Blitz mehr.
Aber es verliert die Wesenhaftigkeit.
Es verliert die Wesenhaftigkeit. Und
das stört sehr viele Menschen natürlich.
Ja, ja. Ja, klar. Ja, das ist klar. Und natürlich, viele bleiben jetzt ficken natürlich auch beim Abgetöteten und nehmen jetzt das Bild fürs Eigentliche. Und sind jetzt stolz auf das Bild, was das haben und auf das schwören. Das ist das neue Dogma da sozusagen. Und in dem Moment ist es fatal. Sondern ich muss eigentlich sagen, so die jetzt Schwarm her wegwischen, das war's. Es hat geleistet, was es leisten sollte. Und wenn ich jemals mich wieder damit von dem Aspekt beschäftige, werde ich es schon dann anders zeichnen. Nicht besser, nicht schlechter, vielleicht anders. Und das wird gut sein. Und letztlich muss man auch eigentlich die Vorträge Steiners und die Schriften, die er gegeben hat, die Bilder, die er dort gibt, auch so nehmen. Das ist ein Aspekt, der kann mich anregen, aber in dem Moment, wo ich mich daran klammere und es zum Dogma mache, ist es vorbei. Dann hemmt es genau das, was kommen müsste, es immer wieder neu zu erleben und aus dem Erleben heraus ein Bild zu gestalten. Dann bin ich schon mittendrin. Man stellt sich ja das geistige Erleben viel zu mystisch irgendwie halt vor. Das, ich meine, in alten Zeiten war es wirklich so ein visionäres Erleben von wie überlebendigen Traumbildern, die so im Halbschlaf oder halbwachen Bewusstsein mich überschwemmen einfach. Heutiges geistiges Wahrnehmen ist so nicht. Sondern es besteht in der Kraft, bewusst solche Bilder in der Seele zu malen sozusagen, oder Klangbilder, wie auch immer. Also, ja. Aber das ist nicht eine Vision, die mich sozusagen wegreißt, der ich ausgeliefert bin, wo ich sage, jetzt hat mich die Vision begnadet oder was, und der bin ich ausgeliefert. Das wär exosatavistisches Hellsehen oder irgend sowas. Sondern es geht darum, dass das, was wir normal im Alltag, im Alltag vielleicht nicht, aber wenn wir Begriffe aus der Vernunft heraus bilden, das heißt reine Begriffe, ich meine jetzt nicht abgestorbene Verstandesbegriffe, sondern wo wir wirklich das Wesen einer Pflanze zum Beispiel im reinen Denken versuchen zu erfassen und dorthin kommen, dann ist das die erste Stufe. Die nächste ist, dass das zu einem bildhaften Erlebnis wird, zu einem seelischen Bild, das ich gestalte. Anstatt dass ich sozusagen in Begriffen im herkömmlichen Sinn denke ich dann in inneren Bildern. Dann bin ich in der Imagination drinnen. Vor allem bin ich dann in der Imagination drinnen, weil ich dann zu erleben beginne, was aber bei den reinen Begriffen ja auch der Fall ist, in dem Moment, wo sozusagen ich der Wirklichkeit, der geistigen Wirklichkeit begegne, beginnt sich das Bild selber zu gestalten. Das heißt, ich zwinge dem nichts auf, sondern sein Wesen spricht sich darin aus, aber es spricht sich dadurch aus, dass ich aktiv denke, aktiv imaginiere und so weiter. Also nur durch meine Aktivität malt sich in mir das Bild. Das ist wahnsinnig schwierig, also das in Worte zu fassen. Weil es ist trotzdem mein individuelles Bild, aber es ist zugleich absolut Ausdruck der Wirklichkeit. Also es ist eine Wahrheit. Es ist nicht eine Fantasterei, die sie irgendwie ausgedacht hat. Aber so wie es auf der begrifflichen Ebene auch ist, wenn ich in der Physik oder sonst wo einen Gedanken von mir als eine Theorie fasse, dann wird sie dann brauchbar sein, wenn es mit der Wirklichkeit irgendwie übereinstimmt. Und insoweit eine Übereinstimmung da ist, liegt auch eine Wahrheit drinnen. Vielleicht nur eine Achtelwahrheit oder wie auch immer. Aber es ist im Kern sicher etwas Wahres drinnen. Und so ist es auf einer höheren Ebene mit der Imagination auch. Also statt dass ich einen Begriff bilde, bilde ich ein Bild. Und in dem Bild bildet sich die Wirklichkeit ab. Meine Imagination ist eben noch Bild, wie der Name schon sagt. Und ist noch nicht die volle Wirklichkeit, aber ist eben Abbild der Wirklichkeit, der geistigen Wirklichkeit. Und Inspiration geht es halt dann weiter, dass für mich das Bild durchschaubar wird in seinem inneren Zusammenhang. Und in der Intuition erfasse ich das geistige Wesen, das hinter dem Bild dahinter steckt. Also das heißt, die andere Individualität, sei es eines Menschen oder eines höheren geistigen Wesens. Naja, so viel für heute. Als Kern, sage ich mal, von dem, was mit der Kain- und Abel-Geschichte zusammenhängt. Ja, es ist ja schon spannend zu sehen, wie in der Bibel auch in der Abfolge diese Dinge richtig drinnen sind, wie aber eben auch Teile ganz bewusst ausgeblendet sind, weil sie für die damalige Zeit noch nicht geeignet waren. Also eben die Erkenntnis, dass eigentlich mit dem Abel das eigene höhere Ich gemeint ist, das steht in der Bibel nicht drinnen einfach. Das ist ausgeblendet. Für uns ist das heute aber ganz wichtig. Aber das geht erst seit Christi Erdenleben. Ist uns das möglich? Also das heißt, das hatte damals noch keinen Sinn, über das zu sprechen. Auch wenn natürlich hohe Eingeweihte zweifellos geahnt haben, dass diese Zeit kommen wird. Aber sie mussten ja eben etwas geben, was als Vorbereitung dafür dient. Eben darum mussten sie ahnen, dass das kommt. Aber sie konnten es natürlich noch nicht für andere aussprechen. Also sie mussten etwas gestalten, was dorthin führt bis zu einem gewissen Grad. Und da führt es hin, dass eben als Tatsache hingestellt wird, diese Ermordung des Abel durch den Kain, wodurch aber der Kain irgendwo die Möglichkeit hat, sie mit den unteren Kräften zu verbinden. Und interessanterweise steht aber drin, dass er dann mit dem Kainssiegel in Wahrheit beschützt wird. Weil das Kainsmal ist etwas, was verhindert oder verhindern soll, dass man also die Kainsnachkommen töten soll. Also sie kriegen einen besonderen Schutz. Sie sind einerseits dadurch vielleicht Ausgestoßene auch, weil sie dieses Mal haben, aber sie sind zugleich geschützt dadurch. Das ist ja immerhin interessant.
Sie müssen es ja sein, damit sie den Abel schützen können.
Ja. Aber das ist halt dann noch nicht ausgesprochen drinnen, dass es letztlich um das auch geht. Dass der Kain den Abel eben umhüllen, beschützen muss, um mit ihm durch diese ganzen Tiefen zu gehen und ihm es zu ermöglichen, dort einzutauchen und ihm daher das zu ermöglichen, was bis dato als einziger in der Christus gemacht hat, der abgestiegen zur Hölle ist und der sich vollkommen durchdrungen hat. Also der Christus ist der Erstlinglehrer, die da hinuntergegangen sind bis zum Mittelpunkt und wo der Mittelpunkt, also aus der Sicht des Christus jedenfalls, mit dem Oberen total zusammenfällt. Das heißt, er lebt gleichzeitig auf beiden Seiten, könnte man sagen. Und für ihn ist das ein und dieselbe Seite. Da oben und da unten.
Aber immerhin exakt ausgesprochen, ja. Abgestiegen bis zur Hölle. Das ist ja auch eine Leistung, ne?
Ja, ja.
In dieser Zeit auszusprechen und gleichzeitig dann das Wort folgt mir nach. Ja, also es ist schon klar auch.
Ja, ja, es ist sicher. Ich meine, das ist aber natürlich jetzt schon, weil das Neue Testament, da ist schon die Wende drinnen. Das ist eben im Alten Testament in der Geschichte drinnen. Das ist dann die Fortsetzung sozusagen. Aber es zeigt trotzdem, dass das Ganze in einer gewissen Weise doch immer eine Einheit da wirklich bildet. Und weil der Weg auch, dass überhaupt die Inkarnation des Christus möglich wurde, setzt das voraus, die Tötung des Abel durch den Kain. Das setzt voraus, dass möglich ist das Mysterium von Golgatha mit der Tötung des Christus. Das setzt voraus den Gang auf die Schädelstätte, wo er gekreuzigt wird. Den Gang gehen wir ununterbrochen, wenn wir die Verstandeserkenntnisse regeln machen. Dann gehen wir auf die Schädelstätte. Dann geht unser höheres Ich auf die Schädelstätte. Und die Frage ist jetzt nur, wenn man hinausgeschleudert, dann wäre es eben der alte Weg und das Geistige kann nicht mehr herunter. Oder machen wir es wie der Christus, abgestiegen zur Hölle. Dann wird unser höheres Ich nicht einfach in die jenseitige Welt verbannt, sodass wir mit unserem irdischen Ich keinen Zugriff mehr dazu haben. Sondern wenn ich da durchgehe und mit dem wieder zurückkomme, dann reißt die Verbindung nicht ab. Das ist der Punkt. Also, das heißt, es erfolgt der leise Vorklang der Auferstehung sozusagen. Dadurch. Mit jedem Wohl. Und eben auch das, was wir vorhin gesagt haben, das Bild entwerfen ist sozusagen einfrieren in dem, es wird tot und in dem Moment aber es fallen zu lassen, als tote Hülle und dann kommt die Auferstehung und ein neues Bild entsteht. Das entsteht nur, wenn ich zulasse, dass ich nicht an dem alten kleben bleibe, sondern sagt, das ist der stoffliche Staub, der abfällt und daraus erhebt sich der geistige Kern. Aber damit er sich erhebt, gehe ich da durch. Da gehe ich durch. Das ist das. Also in diesem Sinne ist es halt im ganz kleinen Abbild die Nachfolge Christi. Schaut auch in dieser Konsequenz. Also es steht eh alles drinnen. Man muss nur es sich bewusst machen und darauf auch besonders halt das Augenmerk richten. Und, weil das wurde im Grunde bisher mehr so nebenbei behandelt. Und also gerade so der Abstieg Christi in die Hölle, ich meine, was schön drin ist, ist im Redentiner Osterspiel, da ist es sehr, sehr ausführlich drinnen. Und dann halt natürlich beim Dante, also noch ziemlich ausführlicher in allen Variationen. Am Ende des Mittelalters, also das heißt im Grunde auch im letzten Moment noch, wo die Geistigkeit, eine Geistigkeit da war, die so etwas zumindest zum Teil schauen konnte. Die göttliche Komödie ist ja auch so eine Mischung zwischen wirklichen Schauungen, zwischen theologischen Überlegungen und Beispielen aus der damaligen Zeit, die halt jetzt als Muster für bestimmte Seelenzustände kommen. Also die ganzen Zeitgenossen Dantes, die er da zur Illustration verwendet, um bestimmte seelische Verfehlungen und so weiter darzustellen. Oder eben auch dann im Paradiso geistige Fähigkeiten zu schildern, die die Menschen entwickelt haben. Der Thomas von Aquin auf und so weiter, der heilige Bernhard von Clairvaux dann zum Schluss, der sozusagen den Gipfelpunkt geradezu darstellt, weil der ist ganz am Ende dann da. Und das ist wieder kein Zufall, weil der war in Wahrheit der geistige Vater der Templerbewegung und Dante selber hat ja vermutlich eine starke Beziehung zum Templerorden gehabt. War wahrscheinlich sogar als Laienbruder und auf jeden Fall eingeweiht in die Templerlehre, die aber nirgends niedergeschrieben ist. Außer bruchstückhaft in der göttlichen Komödie. Da sind Teile davon drinnen. Und Teil dieser Templerweisheit ist in Wahrheit die Auseinandersetzung mit dem da unten. Also die haben sehr gezielt an dem gearbeitet. Und nicht umsonst beginnt Dante die göttliche Komödie im Wesentlichen zumindest 1307 zu schreiben. Das ist das Jahr, in dem der große Schlag gegen den Templerorden begonnen hat. Und das hat Dante wahrscheinlich in Paris sogar miterlebt. Ja, in diesem Sinne, nächste Woche weiter.
Ja, danke.
Danke. Muss ich kurz einmal ein bisschen zartes Licht machen, damit er abschaltet.
Das Fotografieren ist vielleicht etwas.